Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen zurück zum 17. Vers im zweiten Kapitel des zweiten Korintherbriefes. Ich lese von Vers 15 an. Da schreibt der Apostel Paulus: Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer aber ist dazu tüchtig? Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Wer ist aber hierzu tüchtig? So fragt der Apostel Paulus und bezieht sich dabei auf seinen Dienst am Evangelium und dem Triumphzug unseres Herrn Jesus Christus in dieser gottlosen Welt. Wer ist dazu geeignet, in diesem Siegeszug des Evangeliums mit einhergeführt zu werden? Paulus beantwortet diese Frage, indem er zunächst einmal diejenigen davon ausschließt, die von der Sucht nach schändlichem Gewinn getrieben das Wort Gottes verfälschen, und distanziert sich mit aller Entschiedenheit von ihnen und von ihren Irrlehren, die sie vertreten, wenn er schreibt: Wir sind ja nicht wie die vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Es entspricht nicht dem Zeitgeist, wenn wir nicht nur sagen, wofür wir sind, sondern auch, wogegen wir sind. Es ist doch erstaunlich, aus dem Munde eines Politikers zu hören, der sich kürzlich äußerte, man habe in der Vergangenheit einen blinden Flecken in der Beziehung zu Russland gehabt und das Trennende übersehen. Wie viel Schaden ist doch auch in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Gemeinde Jesu dadurch angerichtet worden, dass manche immer nur das Verbindende gesehen haben und sehen wollten und sich dabei auf das Gebot der Liebe berufen haben. Wir nennen den Apostel Johannes den Apostel der Liebe. Gott ist Liebe, so schreibt er in seinem ersten Brief, und er ermahnt die Gläubigen dazu, einander lieb zu haben. Und doch, und gerade darum, warnt er am Ende dieses Briefes im Kampf gegen die Irrlehrer vor dem antichristlichen Geist und seinen falschen Lehren mit den Worten, das ist der letzte Satz in seinem Brief: Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Kinder, hütet euch vor den Abgöttern. Unser Herr Jesus Christus ist die göttliche Liebe in Person. Diese seine Liebe war es, die ihn dazu drängte, seine Jünger vor der Irrlehre der Vertreter der Werkgerechtigkeit und des Liberalismus zu warnen mit den Worten: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Das heißt, hütet euch vor ihren falschen Lehren. Und Paulus schreibt und fragt die Korinther: Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Und wie neigt man doch in der Gemeinde Jesu in unseren Tagen dazu, die falschen Lehren in ihrer verderbenbringenden Wirkung zu unterschätzen. Es geht nicht um böse Kritiksucht, sondern vielmehr um eine klare Absage an alles, was dem geistlichen Leben der Gemeinde Jesu schadet, und zwar aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu denen, die Gott uns anbefohlen hat. Und nun kommt Paulus in seiner Antwort auf die Frage, wer aber ist dazu tüchtig, zu entscheidenden Wesenszügen, die diejenigen auszeichnen, die mit unserem Triumphator Jesus Christus in dieser Welt unterwegs sind. Sondern, so schreibt er, also im völligen Gegensatz zu den vielen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Wir wollen uns heute Morgen in diesem Gottesdienst beschränken auf die Lauterkeit des Apostels Paulus, die auch uns in unserem Glaubensleben mehr und mehr erfüllen sollte. Es gibt ja auch in diesem Vers noch andere Aussagen, die er macht. Damit wollen wir uns, so Gott will, dann in 14 Tagen befassen. Heute geht es einmal um diesen wunderbaren Wesenszug der Lauterkeit, der Reinheit, der Motive. Der Dienst des Apostel Paulus und seiner Mitarbeiter war also geprägt von einer reinen, selbstlosen, uneigennützigen Gesinnung. Es ging ihm und seinen Mitarbeitern in der Verkündigung des Wortes Gottes nicht um bestimmte persönliche Vorteile, wobei sie das Wort dem Geschmack ihrer Zuhörer anpassten und verfälschten, sondern um die Verherrlichung Gottes und um das ewige und zeitliche Heil und Wohl der Menschen. Und hier müssen wir zunächst einmal unterscheiden. Auf der einen Seite macht Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, sehr deutlich, dass alle, die eine spezielle Berufung zum Dienst am Evangelium haben, davon auch leben sollen. Dabei wendet er ein Zitat aus dem Alten Testament auf sie an. Da heißt es, man soll dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Ja, er schreibt sogar bei aller Dankbarkeit im Blick auf die Versorgung, wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten. Das heißt, sie haben das Recht, die Verkündiger des Evangeliums, die Lehrer in der Gemeinde Jesu, haben das Recht, von der Gemeinde Jesu materiell versorgt zu werden. Dass Paulus persönlich, dass er selbst bei seinen Missionsreisen auf dieses Recht verzichtete, das hatte seine Gründe. Er schreibt hinsichtlich der Versorgung der Lehrer in der Gemeinde den Galatern folgende Worte, Galater Kapitel 6, die Verse 6 und 7, wer aber unterrichtet wird im Wort, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allem Guten. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Bruder Bernhard Kaiser schreibt dazu in seiner Auslegung des Galaterbriefes, wenn die Erkenntnis Christi, die Teilhabe am ewigen Leben und an der Herrlichkeit der neuen Schöpfung durch den Dienst am Wort geschieht, dann muss der Dienst am Wort auch wertgeachtet werden. Konkret, dann muss der Pastor, der ihn verrichtet, auch finanziert werden. Die Schrift spricht in großer Klarheit vom Recht, sich auch vom Evangelium zu nähren, wenn man mit dem Evangelium den Menschen dient. Paulus sagt ja, so hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Wir denken an die Worte Jesu, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wer also dem Wort Gottes glaubt, der wird zu Recht in diesen Dienst investieren. Das ist eine Form der Saat. Davon ist ja hier in dem Zusammenhang im Galaterbrief die Rede. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Soweit also Bruder Kaiser zu diesen Versen. Wenn also, wie Paulus schreibt, eine Gemeinde ihre Lehrer, die wegen ihrer speziellen Berufung einem sogenannten weltlichen Beruf zu ihrer Versorgung nicht nachgehen können, nicht gebührend versorgt, dann ist das eine Verspottung, eine Verhöhnung Gottes. Es entspricht nicht einem Wandel im Heiligen Geist. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Ein Wort, das man im Allgemeinen aus dem Zusammenhang herausreißt, aber das in diesem Zusammenhang zu verstehen ist, nämlich, indem es geht um die Versorgung der Ältesten, der Lehrer in der Gemeinde Jesu. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das heißt also, es bleibt nicht ohne negative Folgen, wenn eine Gemeinde ihre Lehrer nicht dementsprechend gebührlich versorgt, mit finanziellen Mitteln ausstattet, damit sie leben kann. Sollte das Geistliche in Galatien wieder gedeihen, so schreibt Adolf Pohl, Wuppertaler Studienbibel, sollte das Geistliche in Galatien wieder gedeihen, dann musste das Finanzielle wieder in Ordnung gebracht werden. Das ist also die eine Seite, die ich jetzt nicht noch weiter beleuchten möchte und streng davon zu unterscheiden, ist allerdings die andere Seite. Und darauf kommt Paulus hier im 2. Korintherbrief zu sprechen. Das bedeutet, dass alle, jetzt müssen wir gut zuhören, dass alle, die in diesem speziellen Dienst am Evangelium stehen, diesen Dienst niemals tun sollten, um dadurch versorgt zu werden. Sie werden versorgt, um diesen Dienst zu tun, um diesen Dienst tun zu können. Doch sie tun diesen Dienst nicht, um dadurch versorgt zu werden. Sie handeln nach der Weise, Worte unseres Herrn Jesus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es auch. Sie tun also ihren Dienst nicht aus finanziellen Gründen. Und das meint der Apostel Paulus, wenn er hier von Lauterkeit spricht. Es geht also um den tiefen Beweggrund ihres Herzens. Und nur von daher können sie auch der großen Gefahr entgehen, das Wort Gottes um der Zuhörer willen zu verfälschen. Diese Reinheit der Motive, diese Reinheit der Beweggründe ist nach außen hin nicht immer sichtbar. Bei Paulus war diese Reinheit offenkundig, diese Lauterkeit offenkundig. Er schreibt ja, große Gewissheit, sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Wir tun das aus Lauterkeit, nicht aus falschen Motiven heraus. Versteckte Habsucht konnte man dem Apostel Paulus wahrhaftig nicht vorwerfen. Er konnte sogar, wie er den Thessalonichern schrieb, Gott in dieser Sache zum Zeugen anrufen. 1. Thessalonicher Kapitel 2. Ich lese einmal die Verse 3 bis 6. Denn unsere Ermahnung kam nicht aus betrügerischem oder unlauterem Sinn, da haben wir dieses Wort wieder, aus unlauterem Sinn, noch geschah sie mit List, um Menschen zu ködern, das steht dahinter, an sich zu ziehen, zu locken, sondern weil Gott uns für wert geachtet hat, uns das Evangelium anzuvertrauen, darum reden wir nicht, als wollten wir den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Er ruft also Gott zum Zeugen an. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei den Leuten, auch sehr, sehr wichtig und wesentlich, weder bei euch noch bei anderen. So konnte er auch den Korinthern versichern, denn ich suche nicht das Eure, sondern ich suche euch. Er suchte also nicht die Wolle der Schafe, sondern er suchte die Schafe selbst. Um sich von den Irrlehrern abzugrenzen, verzichtete Paulus auf sein Recht, von ihnen versorgt zu werden. Er tat das aus Liebe zu ihnen. Seine lautere Gesinnung zeigt sich auch in seiner Haltung im Zusammenhang mit der Versorgung durch die Philipper. Also hier und da verzichtete er auf dieses Recht, von dem er spricht, 1. Korinther Kapitel 9, wir haben gerade davon gehört. Aber von den Philippern beispielsweise ließ er sich finanziell unterstützen. Materiell unterstützen, sodass er nicht seine handwerkliche Tätigkeit ausüben musste, sondern sich ganz auf seinen Dienst als Apostel konzentrieren konnte. Und das lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 18. Als er sich dort in Korinth befand, auf seiner Missionsreise, da lernte er Aquila und Priscilla kennen, arbeitete mit ihnen zusammen in seinem Handwerk, er war Zeltmacher. Und dann kamen Silas und Timotheus, brachten gute Nachricht von Troas, zunächst mal etwas sehr, sehr Positives und Wesentliches, aber dann brachten sie auch eine Spende mit von den Geschwistern in Makedonien, in Philippi. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Das heißt also, jetzt hatte er den Rücken frei, um sich ganz auf seine eigentliche Aufgabe als Apostel der Verkündigung des Wortes Gottes zu konzentrieren. Das hing mit der Versorgung von Seiten der Philipper zusammen. Und zu ihnen hatte er ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis. In seinem Brief an die Philipper im 4. Kapitel äußert Paulus sich zur finanziellen Unterstützung durch die Gläubigen in Philippi. Da wollen wir mal kurz hineinschauen. Das ist ein wunderbares Kapitel. Ihr könnt euch das zu Hause noch einmal ganz durchlesen. Da ging es um die Unterstützung, die finanzielle Unterstützung von Seiten der Philipper. Zunächst einmal äußert er seine Dankbarkeit, indem er sagt, Kapitel 4, Vers 10, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Er war also sehr, sehr dankbar. Er spricht es so aus, ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Und dann macht er anschließend in einer ganz feinen Art und Weise deutlich, dass er in letzter Instanz nicht von ihnen abhängig ist. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein, kann hoch sein, mir ist alles und jedes vertraut, beides satt sein und hungern, beides Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Das heißt also, in letzter Instanz bin ich nicht abhängig von eurer Versorgung. Ja, in einer ganz feinen Art und Weise macht er ihnen das deutlich. Nicht um sie vor den Kopf zu stoßen. Nicht nach dem Motto, ich habe euch sowieso nicht nötig. Ich hänge allein von Gott ab. Er wertschätzt ihre Versorgung, aber macht eben auch deutlich, dass er letztlich abhängig ist von seinem Herrn, der ihn dazu befähigt, sowohl den Weg der Armut als auch den Weg des Reichtums zu gehen. Auch dazu muss man befähigt sein. Ja? Es ist nicht nur schwierig, den Weg der Armut zu gehen, sondern vielleicht auch viel schwieriger, den Weg des Reichtums zu gehen. Wir denken dabei hier an unseren Westen. Und dann äußert Paulus sich über seine inneren Beweggründe. Und das ist erstaunlich. In Vers 17. Nicht, dass ich das Geschenk suche, das heißt eure Spende, eure Unterstützung, finanzielle Unterstützung, sondern ich suche die Frucht, damit sie euch reichlich angerechnet wird. Hier schauen wir hinein in die tiefe Motivation, geprägt von Lauterkeit im Herzen des Apostels Paulus. Er sucht in dem Ganzen die Frucht, und Frucht ist für Gott da, zu seiner Verherrlichung. Darin wird mein Vater verherrlicht, sagt der Herr Jesus, dass er viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Frucht ist für Gott da. Frucht soll Gott verherrlichen. Und darin haben die Philipper Anteil, indem sie den Dienst des Apostels Paulus unterstützen, finanziell unterstützen. Darum geht es ihm also in erster Linie, im Grunde seines Herzens. Das sehen wir also von einer Lauterkeit, Reinheit der Motive, der Beweggründe der Apostel Paulus erfüllt war. Es ging ihm also um die Verherrlichung Gottes, wozu die Philipper mit beitragen durften, durch ihre Spenden, nennen wir das einfach mal so, durch ihre Spenden. Und diese Frucht sollte ihnen letztlich zugerechnet werden. So schreibt der Apostel Paulus. Die Antwort auf die Frage, die Paulus stellt, wer ist hierzu tüchtig, lautet somit: geeignet, tüchtig sind solche, die den Dienst am Evangelium nicht um des Geldes willen tun, die mit dem Wort Gottes keine Geschäfte machen, sondern aus lauteren, uneigennützigen Beweggründen ihren Weg gehen, einhergeführt im Triumphzug unseres Herrn Jesus Christus. Das sind solche Leute, die tüchtig sind. Wer aber ist dazu tüchtig? Sondern wie man aus Lauterkeit und aus Gott reden muss, so reden wir vor Gott in Christus. Diese Lauterkeit in seinen Beweggründen hatte Paulus nur in Christus. Wir finden das immer wieder in den neutestamentlichen Briefen, besonders bei Paulus, dass er hinzufügt, denken an Epheser Kapitel 1, in Christus, durch Christus, immer und immer wieder wird der Stellvertreter, wird der Mittler unserer Seligkeit erwähnt. Und auch hier an dieser Stelle, diese Lauterkeit in seinen Beweggründen hatte Paulus nur in Christus. Das schreibt er hier am Ende des Verses. Zwar gehörte er auch vor seiner Bekehrung als frommer Pharisäer nicht zu denen, die in unaufrichtiger Weise nach zeitlichen materiellen Gewinn aus waren. Er eiferte mehr als viele andere seiner Altersgenossen um die Satzungen der Väter, wie er im Galaterbrief schreibt. Über alle Maßen, so schreibt er. Doch ist das nicht auch eine Art der Unlauterkeit, wenn man auch unbewusst Gott beeindrucken will, um von ihm gesegnet zu werden? Und das war doch bei Paulus der Fall. Ja? War es nicht auch ein Geschäftemachen mit Gott, ein Handeln mit Gottes Wort zu selbstsüchtigen Zielen, ein Missbrauch des Wortes Gottes? Und hier müssen wir einfach eingestehen, dass wir von Natur aus alle, ohne Ausnahme, Geschäftemacher in Sachen Religion sind, geprägt von eigennützigen Motiven, wenn auch nicht in dieser groben Weise, wie Paulus das hier von den vielen aussagt, ja, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen, ganz bewusst Geschäfte machen. Unbewusst war auch Paulus vor seiner Bekehrung ein Mann, der im Grunde genommen mit Gott einen Handel machen wollte. Ich bin fromm, ich tue das, was Gottes Wort sagt, was das Gesetz sagt und was die Väter darüber sagen. Ich tue das und Gott wird mich dafür segnen. Ist das nicht ein Geschäftemachen? Ja? Und sind wir nicht alle von Hause aus so? Oder war das kein Handel mit Gott, als Jakob zu Bethel auf der Flucht vor seinem Bruder Esau nach seinem furchterregenden Traum folgende Worte sprach? Wird Gott mit mir sein und mich behüten auf dem Wege, den ich reise, und mir Brot zu essen geben und Kleider anzuziehen und mich mit Frieden wieder heim zu meinem Vater bringen? So soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich aufgerichtet habe, zu einem Steinmal, Gedenkstein, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Das ist kein Handel gewesen, ja, den er hier mit Gott abschließen wollte. Erst am Nil, dann später, da ging ihm die Sonne auf. Bildlich gesprochen, die Sonne der Gnade Gottes ging ihm da auf. Der unverdienten Gnade Gottes. Ist es lauter? Oh, es geht ans Eingemachte bei uns, ihr Lieben. Und ich hoffe, dass wir nicht solche haben, an denen ich heute Morgen vorbeirede, weil sie überhaupt gar keine Probleme haben mit ihren Motiven, mit ihren Beweggründen. Gar keine Probleme damit haben. Sondern einfach die Dinge tun, wie sie sie tun und tun wollen, auch nach dem Willen Gottes fragen. Aber was die innersten Beweggründe ihres Herzens sind, in dem, was sie tun oder was sie nicht tun, das interessiert sie gar nicht. Ich hoffe nicht, dass solche unter uns sind. An ihnen würde ich jetzt hier vorbeisprechen. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wir ein Stück weit heute Morgen in das Licht Gottes hineingestellt werden. Ist es lauter, wenn ich aus Angst vor der Hölle oder sonstiger zeitlicher Strafe den Glaubensweg gehen will oder dadurch in den Himmel komme? Ist das lauter? Wie würde solch ein Mensch leben, so fragt Luther, wenn es keinen Himmel und keine Hölle gäbe? Wie würde dann der Mensch leben? Was würde er tun, was würde er unterlassen zu tun? Ging es ihm dann auch noch um Gott? Und würde er das tun oder unterlassen, was Gott gefällt, beziehungsweise was ihm missfällt, aus Liebe zu Gott? Wenn es keinen Himmel und keine Hölle gäbe, auch keine zeitliche Strafe, keine notvollen zeitlichen Folgen für ein sündiges Leben, würde er dann immer noch sein Herz auf Gott ausgerichtet haben? Und wir merken an dieser Stelle nicht nur das grobe, bewusste Geschäfte machen mit Gottes Wort, sondern auch die feineren Wege des Handelns mit Gott und seinem Wort. sind letztlich Wege der Unlauterkeit. Und selbst wenn wir das grundsätzlich einmal begriffen haben, so sind wir doch ständig dieser Gefahr der unlauteren Beweggründe ausgesetzt. Und darum auch die Ermahnung des Apostels Paulus im Philipperbrief Kapitel 2, tut nichts aus Eigennutz. Warum denn diese Ermahnung? Wir als Gläubige, wir haben doch gar nichts mehr damit zu tun, oder? Aber diese Ermahnung richtete sich an eine Gemeinde, zu der der Apostel Paulus ein sehr, sehr gutes Verhältnis hatte, die er sehr wertschätzt, die ihn auch unterstützten beim Bau des Reiches Gottes, zur Verkündigung des Evangeliums. Er hatte ein gutes Verhältnis zu ihm. Und ihnen gibt er diese Ermahnung mit auf den Weg, auf der Grundlage der Gnade. Tut nichts aus Eigennutz. Das bedeutet doch, dass wir alle gefährdet sind an dieser Stelle. Auch als Gläubige, ja. Die einen guten Weg des Glaubens gehen wollen. Darum ist es außerordentlich wichtig, uns im Blick auf unsere Motivation immer wieder einer gründlichen Selbstprüfung zu unterziehen, damit wir nicht Gott und selbst und auch andere täuschen, wenn auch unbewusst. Und der Ausruf, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von den unlauteren Beweggründen meines Herzens? Haben wir das schon mal so ausgesprochen? Ja? Wir kennen dieses Wort etwas anders formuliert. Paulus sagt es in Römer Kapitel 7, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes, dass ich nicht das tue unter Gesetz, nicht das tue und tun kann, was mir doch vom Gesetz her geboten ist, so ist es da zu verstehen. Aber wollen wir es mal auf diese Motive, auf die Beweggründe unseres Herzens anwenden? Sind wir an diesen Punkt schon einmal gekommen, dass wir gesagt haben, Herr, ich elender Mensch, ich kann mich drehen und wenden, wie ich will. Ich werde mit diesen falschen Motiven meines Herzens nicht fertig. Ich bin so. Und wenn du mich nicht so nimmst, wie ich bin, als einen, der von Natur aus immer dazu neigt, selbstsüchtig zu sein und zu handeln, dann kannst du mich gar nicht nehmen. Ja? Wie geht es denn weiter in diesem Vers, Römer Kapitel 7? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Und genau das ist es im Grunde, was Paulus hier am Ende sagt. In Christus haben wir diese Lauterkeit der Motive, die Reinheit unserer Motive. Und das bezieht sich ja grundsätzlich auf jeden Gläubigen. Wir haben es nur in Christus, der immer aus Liebe nur die Verherrlichung des Vaters und das Wohl der ihm anvertrauten Gläubigen gesucht hat. Und auch darin ist er unsere vollkommene Gerechtigkeit vor Gott, indem uns die Erlösung von uns selbst, von all unseren unlauteren Beweggründen unseres Wesens durch sein Blut zugerechnet wird und sein Leben der Lauterkeit durch den Glauben zugerechnet wird. Ja? Also diese Reinheit der Motive unseres Herzens haben wir nur in ihm, in der Glaubensgerechtigkeit. Und von daher befähigt uns der Herr auch im Wandel, im täglichen Leben, in der Nachfolge Jesu mehr und mehr, einen Wandel der Selbstlosigkeit zu führen. Nur von daher. Da ist die Quelle der Kraft. Hierin gilt es für die Ältesten einer Gemeinde und auch für jedes einzelne Glied der Gemeinde, immer fester gegründet zu werden in Christus. Und das sollte uns bei aller Selbstprüfung und Erkenntnis unseres sündhaften, unlauteren Wesens doch froh machen in dieser Stunde. In ihm haben wir das alles, diese Lauterkeit, die Gott wohlgefällig ist. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Wir wollen dir danken, Herr Jesus Christus, für deine Lauterkeit, für deine aufrichtigen Motive, die uns zugerechnet worden sind in der Glaubensgerechtigkeit, einzig und allein aus deiner Gnade heraus. Herr, das macht uns so froh und dankbar. Wenn wir sagen müssen, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesen falschen Motiven und Beweggründen meines Herzens? Du hast es getan am Kreuz auf Golgatha und dein Leben der Lauterkeit ist nun unser Leben. Preis und Ehre und Dank und Anbetung sei dir. Amen.